Was wäre das sozusagen für eine Orchesterprobe, wenn die einzelnen MusikerInnen nicht vorbereitet kämen? Ja, die müssen natürlich zu Hause ihr eigenes Stück, ihr eigenen Teil proben, ihren Part proben, um dann gemeinsam gleich ins Spielen zu kommen. So, das ist eigentlich eine schöne, finde ich, Metapher für den Inverted Classroom.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Staffel Edofunk. Ich bin Anna.
Und ich bin Christian. Hi, schön, dass du wieder mit dabei bist. So Anna, die Sommerferien gut rumgebracht?
Den Sommer, ja, sehr gut überstanden. Ferien habe ich ja in dem Sinn nicht mehr, aber es war ein schöner Sommer. Und bei dir?
So, ein kollektives Oh. Arme Anna.
Danke an dieser Stelle. Und bei dir?
Man kann nicht klagen, man kann nicht klagen. Also die paar Wochen, die braucht man ja tatsächlich, aber das sage ich euch jetzt, ihr wisst es sicherlich alle. Wir starten in die neue Staffel mit einem echten Kracherthema. Mhm. Das verrate ich jetzt allerdings noch nicht.
Lasst euch überraschen.
Genau. Ihr wart ja jetzt, also wenn man jetzt aus dem Süden Deutschlands kommt zum Beispiel, war man jetzt längere Zeit nicht in der Schule. Jetzt stellt euch doch einfach mal vor, ihr betretet jetzt nach ewig langer Zeit wieder den Klassenraum. Ja? Die Luft ist elektrisiert. Ja, von der Aufregung der Schülerinnen und Schüler. Und zwar, die haben ihre digitalen Geräte gespannt vor sich. Und es ist ein Raum voller Möglichkeiten, ja. Aber irgendetwas scheint hier anders zu sein.
Genau, es gibt nämlich keine traditionelle Lehrkraft, die vorne an der Tafel steht und den Unterricht leitet. Stattdessen übernehmen die Schülerinnen und Schüler die Kontrolle über den eigenen Lernprozess.
Jo, willkommen in der wunderbaren Welt des Flipped Classroom. Und hier wird der herkömmliche Unterricht auf den Kopf gestellt, ja, meine Damen und Herren. Digitale Medien spielen dabei natürlich eine ganz entscheidende Rolle.
Doch wie genau können jetzt digitale Medien uns dabei helfen, das Wissen noch effektiver zu vermitteln? Und welche Chancen und Herausforderungen bringt jetzt der Flipped Classroom eigentlich mit sich? Das sind auf jeden Fall Fragen, auf die wir heute Antworten finden werden.
Ja, und doch bevor wir uns jetzt allerdings in die Tiefen dieses spannenden Konzepts begeben, ja, lasst mich erstmal unseren heutigen Gast vorstellen. Herzlich willkommen, Professor Dr. Christian Spannagel von der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Hi Christian, schön, dass du da bist.
Hallo Christian, danke für deine Zeit.
Ja, hallo, freut mich, dass ich heute bei euch sein kann. Ich bin schon sehr gespannt auf unser Gespräch.
Ja, Dito.
Christian, würdest du dich bitte bei unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen?
Ja, mein Name ist Christian Spannagel. Ich bin Professor für Mathematik und Informatik Didaktik an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg.
Ja, und Christian, dein Werdegang ist jetzt nicht der typische Werdegang, sage ich mal. Du warst ja anfangs gar nicht bei der Mathematik, du warst ja bei der Informatik, wenn ich richtig informiert bin.
Genau, ich habe Informatik studiert damals, noch auf den alten Diplomstudiengang und habe mich damals aber immer schon für Lernen und Lehren interessiert, habe Nebenfach Psychologie belegt und da viel Lernpsychologie, kognitive Psychologie und so weiter gemacht und bin dann in ein Promotionskolleg hineingekommen an der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg, wo wir gemeinsam Lernsoftware entwickelt haben. Mhm. Bin dann dort immer mehr in die Didaktik hineingewachsen und bin dann auch immer mehr in die Mathematikdidaktik hinein und habe jetzt sozusagen eine Stelle, wo ich zur Hälfte in der Mathematik und zur Hälfte in der Informatik bin.
Also ich kenne dich ja wie wahrscheinlich die meisten von YouTube. Also ich bin der Anti-Mathematiker schlechthin. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, du hast mich damals gekriegt und das war in den letzten Sommerferien. Da habe ich Videos von dir angeschaut, obwohl ich null Ahnung von Mathematik habe, aber Thema war dabei die Unendlichkeit. Und das ist so ein sehr, sehr schönes, du weißt, was ich meine, so ein sehr, sehr schönes Ding an die Tafel gezeichnet, Hilberts Hotel. Ja, leider blieb ja da die Antwort irgendwie schuldig. Also ich rekapituliere mal, ich habe ein Hotel mit unendlich vielen Zimmern, allerdings auch mit unendlich vielen Gästen. Und das Hotel wirbt ja mit dem Slogan, wir bringen jeden Gast unter. Wir haben unendlich viele Zimmer. So, jetzt kommen da allerdings in deinem Beispiel irgendwann unendlich viele Busse mit unendlich vielen Gästen an. Die gehen an die Rezeption und der Typ da sagt, ja, blöd, weil leider alle Zimmer voll. Ja. Würdest du mir jetzt mal ganz kurz, bevor wir jetzt dann wirklich tief einsteigen in die Materie, kurz vielleicht erklären, wie ich da unendlich viele Gäste aus unendlich vielen Bussen in dieses Hotel mit unendlich vielen Zimmern unterkriege?
Ja, es ist ja noch viel schlimmer. Es sind ja unendlich viele Busse mit jeweils unendlich vielen Gästen. Ne?
Stimmt, also, stimmt.
Genau. Und den kriegt man natürlich unter. Klar, du möchtest jetzt wirklich, dass ich die Lösung frage. Na gut, okay. die Lösung hat zu tun mit Primzahlen.
Ne? Natürlich.
Also, wenn du die Primzahlpotenzen hast, also 2, 2 hoch 1, 2, 2, 2 hoch 3, ne? Das sind alle Potenzen von der 2. Und dann kann man es mit der 3 machen, mit der 5, mit der 7, mit der 11, mit der 13 und so weiter. Diese Reihen, die dadurch entstehen, die Zahlenfolgen, die dadurch entstehen, die haben keine Gemeinsamkeiten. Ne? Die existieren nebeneinander her. So. Und das ist eben auch sozusagen die Lösung. Du sagst allen Gästen, die jetzt momentan im Hotel sich befinden, passt mal auf. Ne? Wenn du jetzt im Zimmer Nummer N bist, da gehst du bitte in das Zimmer der n-ten Primzahl.
Okay.
Also die Gäste, die jetzt schon da sind, verteilen sich alle auf die Primzahlen. So, und dann nimmst du den ersten Bus und sagst, okay, ihr geht alle in die Zweierpotenzenzimmer, der zweite Bus, ihr geht alle in die Dreierpotenzenzimmer, die Fünferpotenzenzimmer, die Siebener, Elfer, Dreizehner, Siebzehner Potenzen und so weiter.
Okay. Ne?
Sodass die Busse sich sozusagen schön in die Primzahlpotenzen einreihen.
Sie ist sehr, sehr spannend, aber ich hole euch jetzt wieder zum heutigen Thema zurück, weg von Bussen und Primzahlen und einem Hotel. Christian, wie kamst denn du jetzt dazu, dich für das Konzept des Flipped Classrooms zu begeistern?
Ich habe, ein Kollege von mir, Michael Gieding, hat damals angefangen, seine Vorlesung aufzunehmen und auf YouTube zu stellen. Mit dem Ziel, dass diejenigen, die halt irgendwie tagsüber Schwierigkeiten hatten, in der Vorlesung zu folgen oder so, dass sie halt auch nachmittags sich die nochmal anschauen können. Und das habe ich auch gemacht. Ich dachte, das ist eine coole Sache. Ne? Also können die Studierenden dann auch nachmittags nochmal in die Videos reinschauen oder vor der Prüfung. Ne? Kann man dann nochmal sich die Videos anschauen. Und als ich das ein Semester lang gemacht hatte und dann die ganzen Videos oben standen auf YouTube, dachte ich mir, eigentlich brauche ich die Vorlesung ja gar nicht mehr halten. Also da hat sich jetzt nicht besonders viel verändert von einem zum nächsten Semester. Und dann bin ich auf den Gedanken gekommen, die Studierenden könnten sich ja die Videos auch in Vorbereitung auf die Vorlesung anschauen, damit wir dann in der Präsenzveranstaltung mehr Zeit haben, um miteinander an Aufgaben zu arbeiten, Fragen zu klären und so. Und dann bin ich drauf gestoßen worden, weil ich darüber geblockt habe. Ich habe das für eine coole Idee gehalten. Ne? Und dann haben natürlich Leute gesagt, das ist gar nicht meine Idee, sondern die gibt es schon, gab es schon mal so. Das würde man Flipped Classroom oder Inverted Classroom nennen. Und dann habe ich ein bisschen gegoogelt und dann war mir klar, okay, also da ist sozusagen eine Methode in der Diskussion, die mir sehr gut gefällt. Und dann habe ich die auch.
Du hast jetzt schon als Vorteile eine zeit- und ortsunabhängige Teilhabe als Vorteil eben angegeben. Welche weiteren Vorteile siehst du noch, wenn man den Unterricht auf diese Art und Weise aufbereitet?
Ja, also diese orts- und zeitunabhängige Teilhabe, die würde ich beim Inverted Classroom gar nicht so sehen, ehrlich gesagt. Weil der Inverted Classroom ist ja eine Präsenzmethode. Es geht darum, die Präsenzveranstaltung möglichst effektiv und effizient zu gestalten. Das heißt, es müssen schon alle sozusagen in die Präsenz kommen, ne? Dann und dann. Nur die Vorbereitung, die ist natürlich flexibel. Ja, also bei der Vorbereitung können alle lernen, wann sie wollen und wo sie wollen und vielleicht auch zum Teil mit welchen Materialien und so weiter. Aber die Präsenz, die ist dann unflexibel.
Ja,
also insofern ist sozusagen das gar nicht unbedingt ein Vorteil von Inverted Classroom. Der Vorteil entsteht natürlich dadurch, dass wenn früher zum Beispiel die Studierenden in die Hochschule gekommen sind und dort eine Vorlesung gehört haben und da aber Fragen hatten oder Dinge unklar geblieben sind, da waren sie natürlich sehr eingeschränkt und da hat man vielleicht vieles nicht verstanden und dann ist man nach Hause gegangen und hat die Hälfte irgendwie nicht kapiert. Jetzt ist natürlich so, hier kann man im eigenen Tempo sich durch Vorlesungsmaterial den durcharbeiten und schauen, okay, das habe ich nicht verstanden, da drücke ich mal Pause oder da spule ich den Prof nochmal zurück. Und also das ist natürlich ein Vorteil von Inverted Classroom. Weiterer Vorteil ist eben gerade die Präsenz. Also, dass die Präsenz frei wird von Instruktionsanteilen großen oder Erkläranteilen, Vorträgen, Lehrervorträgen und so weiter, die sind eigentlich weitgehend ausgelagert, dass die Präsenz frei wird für das gemeinsame Arbeiten an Aufgaben. Und dort wird die Lehrperson freigestellt, davon etwas zu präsentieren, mehr eher hin zu betreuen, coachen, Feedback geben, Unterstützung geben, Fragen beantworten, Hilfe anbieten und so weiter. Ne? Also man wird eher frei rumzulaufen und zu unterstützen bei der Aufgabenbearbeitung.
Heißt, ich könnte dieses System ja eigentlich auch super im normalen Schulbetrieb einsetzen, wenn ich der Klasse so das Material außerhalb der Unterrichtszeit zur Verfügung stelle und den Unterricht in Präsenz dann im Prinzip nur dafür nutze, nur in Anführungszeichen dazu nutze, um tiefer in die Materie einsteigen zu können.
Ja, also der Flipped Classroom, die Methode, ist ja ursprünglich auch zum Teil in Schulen entwickelt worden. Mhm. Also das ist jetzt kein Hochschulkonzept oder so, sondern Berkman und Sams in den USA haben schon früh diese Idee auch in Schulen angewendet. Und natürlich kann man auch, also wenn ich jetzt, keine Ahnung, von einem Unterricht ausgehe, der sehr stark lehrerzentriert ist, ne? Der vielleicht hier und da noch stattfindet. wenn man so von einem sehr stark lehrerzentrierten Unterricht ausgeht, vielleicht auch mit hohen Lehrervortragsanteilen und so weiter, dann ist natürlich der Flipped Classroom, Inverted Classroom, eine Methode, die man sehr gut einsetzen kann, um wegzukommen von dem lehrerzentrierten Unterricht mehr hin zu schülerzentriertem Unterricht. Aber wenn man jetzt Unterricht macht, der schon sehr stark schülerzentriert ist, dann hat man vielleicht gar nicht unbedingt Bedarf für so eine Methode wie Flipped Classroom, weil dann hat man ja schon schülerzentrierten Unterricht. Ne?
Du, und wie unterstützen jetzt deiner Meinung nach Medien wie beispielsweise jetzt YouTube die Wissensvermittlung im Flipped Classroom?
Also, die Methode an sich benötigt eigentlich gar keine digitalen Medien. Ne? Die ist natürlich stark im Zuge der zunehmenden Digitalisierung auch vermehrt Einzug gewonnen in unterschiedlichste Lernsettings, weil digitale Videos eben sehr gut eingesetzt werden können. Aber prinzipiell kann ich die Methode auch mit Printtexten machen oder so. Ne? Also es ist gar nicht so sehr entscheidend, zunächst welches Medium eingesetzt wird, sondern welche Vorbereitungsaufgabe ich stelle. Das Entscheidende ist die Vorbereitungsaufgabe. Die SchülerInnen oder die Studierenden sollen was Bestimmtes machen in Vorbereitung, eine Aufgabe lösen, zum Beispiel berechne dies oder jenes. Und dann, du weißt gar nicht, wie du das tun sollst. Kein Problem, hier in dem Video zeige ich dir, wie es geht. Oder in dem Text wird es dir erklärt oder so. Ne? Okay. Das ist eigentlich eine Vorbereitungsaufgabe. Die Medien haben eher einen sekundären Charakter. Und dann wähle ich natürlich dasjenige Medium aus, das besonders gut geeignet ist für das Lösen der Vorbereitungsaufgabe. Und das kann Text sein, das kann Video sein, das kann Online-Quiz sein, das kann alles Mögliche sein. So. Videos haben deswegen, glaube ich, sehr stark Einzug im Inverted Classroom oder Flipped Classroom, weil es in vielen Disziplinen, wie der Mathematik, der Physik oder auch in der Hochschule Ingenieurwissenschaften, Informatik und so weiter, es sehr stark um Prozesse geht. Also ich muss was berechnen oder ein Problem lösen, was konstruieren und so. Und Prozesse lassen sich halt sehr gut in Videos demonstrieren. Na, da kann ich als Experte den Prozess zeigen und gleichzeitig auf der Audiospur meine Gedanken äußern, externalisieren, was meine Strategien sind und so weiter. Und das ist natürlich ein Vorteil, gerade in der Mathematik jetzt als Beispiel, ne, wo ich kann Aufgaben vorrechnen und dann im Video vorrechnen, erklären, wie ich rechne. Und SchülerInnen können das dann als Modell nehmen, um dann ähnliche Aufgaben zu lösen.
Okay. Wie sind denn jetzt die Rückmeldungen deiner Schülerinnen und Schüler oder in dem Fall Studierenden auf diese Art des Unterrichts, auf diese Art der Lehre?
Also durchgängig positiv, würde ich sagen. Die Studierenden mögen die Methode, so wie ich sie durchführe. Man muss vielleicht sagen, mit einiger Vorsicht, man kann auch Inverted Classrooms ziemlich schlecht durchführen. Das heißt, oder an sich ist keine Garantie dafür, dass es wirklich jetzt auch gut läuft oder so. Ja. Man kann statt einem Flipped Classroom auch einen Flopped Classroom machen, versehentlich, wenn man bestimmte Methoden das halt nicht gut einsetzen oder nicht gut durchdenkt. Aber so, also meine Studierenden sind jetzt im Wesentlichen zufrieden mit der Methode. Ich würde sagen, sie geben mir der Note 2. Ne, der Methode. Also nicht eins. Sie finden gut, dass die Videos da sind, dass man in der Präsenz viel Zeit hat, um Fragen zu beantworten, dass auch für alle Fragen Raum ist und so weiter. Das finden sie gut. Nachteilhaft finden sie ein bisschen, dass der Aufwand zu Hause steigt im Vergleich zu anderen Veranstaltungen. Und da würde ich sagen, okay, perfekt, genau das war mein Ziel. Denn sonst ist natürlich so, dass das Selbststudium in der Hochschule wenig, wie soll ich sagen, von den Lehrenden wenig konzeptionell genutzt wird. Da wird einfach gesagt, ja, die lesen da irgendwas, ne, die bereiten sich halt vor und nach, aber in Wirklichkeit macht das keiner. Im Inverted Classroom ist es so, ich strukturiere das Selbststudium für die Studierenden. Im Rahmen natürlich des gegebenen zeitlichen Rahmens. Ja, also ich darf da jetzt nicht überbordende Vorbereitung verlangen oder so, sondern 1-2 Stunden pro Woche. Und das verlange ich von Ihnen und das strukturiere ich Ihnen, sodass das dazu führt, dass Sie kontinuierlicher lernen über das ganze Semester. Also nicht nur kurz vor der Prüfung, sondern Sie müssen halt sozusagen kontinuierlich lernen. Und das ist ein Erfolg, würde ich sagen, der aber von Studierenden natürlich eher negativ wahrgenommen wird. Mhm. Das reflektieren wir aber auch immer und ich rede mit den Studierenden drüber und ich erkläre Ihnen, dass das eigentlich gut ist.
Bleiben wir vielleicht nochmal kurz bei Erklärvideos. Du hast ja da schon eine ganze Menge erstellt. Wie wichtig ist jetzt deiner Meinung nach, dass diese Erklärvideos unterhaltsam sind und die Aufmerksamkeit der Lernenden zu halten?
Tja, also, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, würde ich sagen. Okay. Also die Aufmerksamkeit erhalten, dass sie motivierend sind. Ne? Also ich muss sozusagen als Lehrender mich darum bemühen, dass das, was ich da mache, für die Studierenden oder die SchülerInnen motivierend ist. Und dass sie also das auch machen wollen und begeistert bei der Sache sind. So. Das kann ich durch Unterhaltsamkeit hinbekommen, Entertainment und so weiter. Ich kann aber auch andere Motivierungsstrategien einsetzen. Okay. Also zum Beispiel inhaltliche Relevanz. Ne? Wenn ich sage, das ist jetzt inhaltlich relevant hierfür und dort für. In der Mathematik hat man öfter das Problem, dass Leute sagen, wofür brauche ich das eigentlich?
Komisch.
Wenn die Frage kommt, hat man als Lehrender eigentlich einen Fehler gemacht. Da hat man eigentlich versäumt, am Anfang deutlich zu machen, wofür machen wir das eigentlich? Inhaltliche Relevanz. So, wenn ich inhaltliche Relevanz rausstelle, kann das durchaus motivierend sein, aber nicht unbedingt unterhaltsam. Ja? So, also ich würde sagen, in erster Linie muss ich mich um die Motivation kümmern. Und das kann ich unter anderem durch Unterhaltsamkeit und Entertainment erreichen, muss aber nicht unbedingt. Ne? Also oftmals wird gesagt, muss ich denn die Studierenden wirklich bespaßen als Lehrender? Ne? Darauf würde ich eben antworten, nee, nee. Also da wird einfach Motivation oder Motivierung und Bespaßung verwechselt miteinander. Ja. Ich muss nicht bespaßen, ich muss motivieren. Und okay, wenn ich aber einen Witz mache oder so oder ein bisschen entertainmentmäßig drauf bin, dann kann es durchaus auch motivieren.
Aber ich denke, gerade da ist es wichtig, einfach auch authentisch zu sein und mit der eigenen Persönlichkeit das Video zu gestalten. Ich glaube, da wird es nie die Regeln geben, wie so ein Video auszuschauen hat, weil jeder Lehrende anders unterwegs ist und, glaube ich, das auf den eigenen Stil anpassen muss, oder?
Ja, man muss, ich würde auch sagen, wenn ich Videos mache, dann versuche ich da möglichst authentisch drin zu sein. Ja. Ich habe zum Beispiel auch kein Skript, das ich vorlese oder so, sondern ich rede immer frei. Ja. Dann kann man sich auch mal verquasseln und so, aber das würde man ja auch im Hörsaal auch machen. Ja. Also, ja. Und dann korrigiert man sich halt. Und dann wirkt es aber lebendiger und nicht so gestelzt.
Also Christian, du hast ja auch mal das ein oder andere Video gedreht. Es war ziemlich aufwendig. Da hast du dich in die Wildnis begeben und irgendwie so eine Geschichte konstruiert. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches mathematische Problem da gelöst werden sollte. Gibt dieser Mehraufwand auf der einen Seite dann auch ein besseres Lernergebnis als Folge?
Das ist eine gute Frage. Da müsste man jetzt in die in empirische Untersuchungen reinschauen. Okay. Habe ich tatsächlich in dem Bereich noch nicht gemacht. Dass ich mal sehr aufwendige Videos produziert habe, lag auf was anderem. Es lag daran, dass ich das Geld dazu hatte. Ja. Also, wir haben mal eine Ausschreibung gewonnen damals mit 9 anderen zusammen von Iversity und dem Stifterverband. Damals wurden Massive Open Online Courses gefördert. Und da waren wir einen von 10 Geförderten und hatten 25.000 Euro gekriegt und hatten dann eben jede Menge Kohle, um aufwendig produzierte Videos zu machen. So, aber ganz ehrlich, wir sind auf dem Zahnfleisch gekrochen damals, weil das sehr extremst aufwendig war. Und also Lehrende, die wirklich im Job stehen und so, die können solche Videos nicht machen. Ne? Ja. Also insofern würde ich sagen, so pragmatisch wie möglich, so einfach wie möglich, so hemdsärmlich wie möglich, damit man, wenn man schon Videos selbst produziert, da keinen großen Aufwand hat. Und ja, was jetzt die Lernwirksamkeit im Vergleich zu aufwendig produzierten Videos anbelangt, kann ich nichts sagen. Ja. Was aber vielleicht auch an der Stelle noch gesagt werden kann, ist, man muss auch nicht unbedingt eigene Videos produzieren. Ne? Man schreibt ja auch nicht sämtliche Schulbücher und Lehrbücher selbst. So. Man kann natürlich auch Videos von anderen verwenden, wenn die online stehen und auch geeignet erscheinen. Also man muss nicht unbedingt eigene Videos produzieren, wenn man in Flipped Classroom einsetzen möchte.
Okay. und das ist vielleicht so ein ganz entscheidender Punkt, du hast ja vorhin schon mal kurz angesprochen, die Rolle der LehrerInnen ändert sich ja durch den Flipped Classroom. Was sind denn deiner Meinung nach jetzt die entscheidendsten Unterschiede und vielleicht auch die Stolpersteine, bei denen einige Kolleginnen oder Kollegen sagen, nee, ich möchte den Flipped Classroom lieber nicht machen. Da ändert sich ja die LehrerInnenrolle ja ganz entscheidend.
Diese Rolle beschreibe ich am liebsten mit einer Metapher. Früher in der traditionellen Vorlesung sind alle Studenten gekommen, haben sich hingesetzt und vorne war ich als Dozent und habe ein Musikstück aufgeführt als Solist. Ja, ich habe ein Konzert gegeben. So, da war vielleicht das ein oder andere ganz gute Konzert dabei und die Studierenden haben es vielleicht auch genossen. Aber was die Studierenden in der Situation nicht lernen, ist zu musizieren. Im Inverted Classroom dreht sich das Ganze rum. Die Studierenden sind das Orchester, die zusammenkommen, um miteinander zu musizieren in der Orchesterprobe. Und der Lehrer, die Lehrende, ist der Dirigent, die Dirigentin, die sozusagen das Orchester dirigiert, die den Rahmen vorgibt, den Takt angibt, die Feedback gibt hier, keine Ahnung, die Geiger in der ersten Reihe müssen wir da und da ein bisschen anders spielen und so, die Noten verteilt und so weiter. Das heißt, die sich um die strukturellen und organisationalen Rahmenbedingungen kümmert und auch inhaltlich coacht und Feedback gibt. So. Und was wäre das sozusagen für eine Orchesterprobe, wenn die einzelnen MusikerInnen nicht vorbereitet kämen? Ja, die müssen natürlich zu Hause ihr eigenes Stück, ihren eigenen Teil proben, ihren Part proben, um dann gemeinsam gleich ins Spielen zu kommen. So, das ist eigentlich eine schöne, finde ich, Metapher für den Inverted Classroom. Und der Lehrende hat dann natürlich unterschiedliche Herausforderungen. Also es ist weniger planbar. Also weiß man nicht genau, was passiert, welche Fragen kommen beispielsweise, welche Interaktionen entstehen, welche Dynamiken entstehen während der Präsenzveranstaltung. Man muss flexibler sein, flexibler reagieren können. Das ist natürlich eine hohe Herausforderung, die aber auch, würde ich sagen, besonders viel Spaß macht. Also das ist die eigentliche Lehrtätigkeit. Also einen Vortrag halten, okay, da würde ich fast sagen, ein bisschen abfällig, das kann jeder. Aber die Studierenden und die SchülerInnen dann wirklich engmaschig zu begleiten, sich deren Probleme anzuschauen, dann individuell Feedback zu geben und zu merken, da liegt es jetzt da dran und so weiter. Oder selbst mal in die Situation zu kommen und sagen, oh, das ist eine gute Idee, ich habe jetzt keine Ahnung, wo das hinführt, ich habe auch keine Ahnung, ob es richtig ist und so, ja. Und dann gemeinsam halt in der nächsten Woche oder so das wieder aufzugreifen und dann nochmal weiterzuführen. Das sind halt so Situationen, die liebe ich am Inverted Classroom, weil sie Lebendigkeit in der Präsenz ausdrücken. Ja? Im Gegensatz zum Vortrag, wo halt nicht lebendig, was da passiert. Ja. Und mitunter, ne?
Ja. Christian, wie kann man sich das jetzt vorstellen bei dir bei so einer Präsenzveranstaltung? Du bist im Hörsaal, du hast von wie vielen Studierenden sprechen wir da? Und dann hat jeder oder der hat will Zeit, dir Fragen zu stellen oder sich einfach zu erkundigen, warum er da hängt oder wie es weitergeht oder so.
Also im Hörsaal habe ich von 20 bis 200 momentan so
circa. Ja, es geht, und, es geht. Ja.
Also die Frage ist natürlich, was machen wir mit 200 im Hörsaal in der aktiven Präsenzveranstaltung? Ne? Ja. Und dann mache ich es in der Regel so, ich beginne zunächst mal mit einer Fragerunde, ich sammle die Fragen vorne an der Tafel, dann priorisieren wir die gemeinsam, also wer hat auch alles Frage 1, wer Frage 2 und so, dann merkt man schon ungefähr, wo sind die Hauptfragen und was sind eher so die Nebenfragen. Und dann gehen wir gemeinsam die Fragen durch. Also ich beantworte sie in der Regel nicht, sondern ich gehe dann oft in Think-Per-Share-Phasen. Also die Studierenden sollen erstmal mit Nachbarinnen, mit Nachbarn die Frage diskutieren, Antwortideen entwickeln und dann tragen wir gemeinsam am Ende in der Share-Phase die Antwortideen zusammen an der Tafel, moderiert von mir oder manchmal moderieren auch die Studierenden und ich setze mich in die letzte Reihe und lasse so ein bisschen die Studierenden untereinander aushandeln. Und ja, ansonsten habe ich Aufgaben mitgebracht, die Studierenden halt in Präsenz gemeinsam bearbeiten. Ja, am Rechner zum Beispiel in Informatik oder sitzen im Hörsaal in Mathematik und lösen gemeinsam Aufgaben. Ich laufe herum, schaue über die Schulter, gebe hier und da Tipps und Tricks, beantworte vielleicht mal individuelle Fragen, sag dann an manchen Plätzen auch, das ist aber eine gute Lösung, die kannst du gleich mal einspeisen. Manchmal fotografiere ich auch die Lösung mit dem Handy ab oder mit dem Tablet und dann zeige ich vorne so exemplarisch ein paar Lösungen anschließend nach der Arbeitsphase. Wir können gemeinsam darüber diskutieren. Ich führe Diskussionen mit den Studierenden, Pro-Kontra-Diskussionen beispielsweise, wo ich den Hörsaal in zwei Hälften teile. Die einen sind die Pro, die anderen die Kontra-Positionen. Und dann hetze ich die beiden Hälften sozusagen aufeinander, während Studierende vorne stehen und das Ganze studieren. Also man muss natürlich schon, also man hat der Flipped Classroom eröffnet einem den Raum in der Präsenz mit vielfältigen Methoden Kompetenzerwerb zu ermöglichen, ganz allgemein formuliert. Man muss natürlich überlegen, welche Methoden passen jeweils zu welchen Kompetenzen und so und was setze ich jetzt hier an der Stelle ein. Also was ich jetzt im Hörsaal sozusagen mache, ist das, was LehrerInnen auch tagtäglich in der Schule machen, am Anfang mehr formal, am Ende mehr im Kopf, Unterrichtsskizzen. Also ich weiß, also keine Ahnung, ich habe 90 Minuten zur Verfügung, ersten 5 Minuten mache ich das, die nächsten 10 Minuten das, dann 15 Minuten das und so. Und dann entsteht sozusagen vor meinem inneren Auge, ich mache das meist auch nicht schriftlich, entsteht vor meinem inneren Auge so ein Weg innerhalb von so einer Präsenzveranstaltung mit verschiedenen Methoden. Entschuldigung. Und wie es dann am Ende aussieht, ist nochmal was ganz anderes. Also der Plan entspricht meist dann nicht dem, wie es tatsächlich gelaufen ist.
Mich würde jetzt da noch interessieren, wenn ihr in der Präsenzveranstaltung ein Thema besprecht und das total drinnen seid, ist es dann so, dass das nächste Video, was du zur Verfügung stellst, dann im Selbststudium als Vorbereitung auf den nächsten Präsenztermin, geht es dann auf dieses Thema ein? Oder ist dann wirklich nur die 3-4 Einheiten, die du zur Verfügung hast, sind dann für das eine Thema und dann kommt das nächste?
Also es ist in der Regel nicht so. Bei mir, in meinen Inverted Classrooms, dass die Wochen auf die jeweils vorhergehenden Wochen so stark Bezug nehmen oder auf die Interaktion, sondern ich habe die Materialien meist schon vorbereitet. Das heißt, die Videos der nächsten Woche beginnen wieder bei einem neuen Thema in der Regel und setzen das rum und führen da ein und geben Erklärungen und Impulse und so. Und die Fragen des aktuellen Themas, die klären wir meistens in der Präsenzveranstaltung. Und mein Ziel ist eigentlich, dass am Ende der Präsenzveranstaltung das Thema abgeschlossen ist, sodass wir dann mit dem neuen Vorbereitungsmaterial in die neue Woche und ins neue Thema starten können.
Okay, ja, sehr cool. Christian, jetzt hast du es fast geschafft. zu guter Letzt, gibt es denn noch diese eine Frage, die du heute noch nicht beantwortet hast? Weil wir dir die Frage einfach nicht gestellt haben.
Ja, also weil welche Frage eigentlich gerne gestellt wird, ist, führt denn der Inverted Classroom jetzt auch zu mehr Lernerfolg? Also das wäre ja schön, ne? Dass man sozusagen so. Und da gibt es zahlreiche Metastudien und Metastudien und so weiter. Viele der Metastudien kommen zu einem positiven Effekt, kleinen oder mittleren Effekt, der besagt, naja, der Inverted Classroom ist so im Mittel schon ein bisschen besser als die traditionelle Lehre. Aber an den Einzelstudien, die in Metastudien zusammengefasst werden, kann man viel Kritik üben. Also man weiß auch nicht so genau, ob das jetzt tatsächlich eine sinnvolle Aussage ist. Und aktuelle Studien von Kapur zum Beispiel, die hinterfragen das auch grundsätzlich sozusagen. Okay. Deswegen würde ich sagen, also man kann sozusagen sich die Forschungslandschaft diesbezüglich mal anschauen und die, wie soll ich sagen, die demotiviert einen auch nicht dazu, Inverted Classroom einzusetzen, im Gegenteil. Ne, so. Man muss aber ein bisschen vorsichtig sein mit Interpretation dieser Ergebnisse. Ich würde eher sagen, es gibt halt gute und schlechte Inverted Classrooms und die können besser oder schlechter sein als zum Beispiel die traditionelle Vorlesung oder traditioneller Unterricht oder mein herkömmlicher Unterricht oder so. Ne? Man muss versuchen, jede Methode, die man einsetzt, möglichst gut einzusetzen, also Leitlinien guten Unterrichts sozusagen herzunehmen und sich daran zu orientieren. Und die sind für Inverted Classroom genauso gültig wie für anderen Unterricht, nämlich kognitive Aktivierung, Student Support und Classroom Management. Ja, also wenn ich diese drei Aspekte eigentlich im Blick habe, wie kann ich meine Studierenden oder Schüler kognitiv aktivieren, wie kann ich sie unterstützen mit Coaching und Feedback und wie kriege ich mit Classroom Management hin, dass wir möglichst viel aktive Lernzeit in der Präsenzveranstaltung haben und nicht so viel Zeit durch Phasenwechsel und so weiter verlieren, keine Störungen und so. Wenn ich das im Blick habe, dann wird auch vermutlich ein Inverted Classroom besser gelingen und aber auch jeder andere Unterricht.
Das waren jetzt die perfekten Schlussworte.
Ja. Mehr bleibt da fast nicht zu sagen.
Wirklich. Okay, vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank, Christian. Toll, dass du bei uns warst. Danke.
Danke, Professor Dr. Dippel-Ing, Christian Spannagel.
Nein, um Gottes Willen, nur ein Doktor und Dippel-Ing-Forum.
Momentan, oder? Momentan.
Wird noch. Also, Christian, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Es war mir ein Fest. Danke dir.
Danke auch, ja.
Flipped Classroom ist für mich ein Begriff, den man immer wieder hört. Ich glaube, heute ist mir das einmal so richtig bewusst geworden, was tatsächlich dahinter steckt und wie es eigentlich funktionieren sollte. Ja. Und für mich auf jeden Fall eine Methode, die ich auf jeden Fall ausprobieren möchte, weil ich da total viel Mehrwert sehe. gerade wirklich die Präsenzzeit herzunehmen, um Fragen zu beantworten, um individuell auf Schülerinnen und Schüler oder auf Studierende einzugehen. Also ja, bin gespannt, werde es probieren.
Ja, schon. Also ich finde es ja cool, dass beim Professor Spannagel alle Tipps funktionieren, die ich ihm gegeben habe und der damit große Erfolge erzielt. Quatsch. Ganz ehrlich, also ich finde es ja an der Stelle jetzt wirklich nochmal cool, mit dem Menschen wirklich hier sprechen zu dürfen. Ja, und ich sage ja bewusst dürfen, von dem ich diese Methode überhaupt in irgendeiner Form überhaupt mal gesehen habe, ja, und zwar vor Jahren auf YouTube. Und ich habe mir gedacht, wäre es nicht cool, wenn man das selber auch so in den Unterricht implementieren könnte? Ja. Ich weiß, es geht, aber nach dem, was Christian jetzt gerade nochmal gesagt hat, das ist natürlich schon nochmal eine ganz, ganz andere Hausnummer. Und ich finde, das kann wirklich jeder anwenden. Für mich neu zu hören, es muss nicht zwangsläufig ein Video sein. Es geht auch so, also medienunabhängig. Und ich kann nur an alle euch da draußen appellieren, hey, bitte, versucht das Ganze doch einfach mal. Und ich traue mir wetten, ihr werdet super Erfolge damit erzielen. Und Schlusswort, ich habe es jetzt unnötig aufgebläht, ich weiß, weil alles, was ich jetzt oder die Anna gesagt habe, hat der Christian Spannagel in Kürze
also Christian, auf den Punkt gebracht. Also Christian, komm zum Ende.
Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Macht's gut.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.